damalige Kronprinz Englands, Albert Edward, im 19. Jahrhundert, in seiner Kindheit einmal den Gehorsam gegenüber seiner Gouvernante, seiner Erzieherin, verweigerte. Da berief er sich auf die Würde als Thronfolger. Ich werde bald König sein, du hast mir gar nichts zu sagen. Und sein Vater, Prinz Albert, der Mann von Königin Victoria, er nahm ihn zu sich und las ihm eine Stelle aus der Bibel vor. Und zwar aus Galater 4, unseren Predigtext heute Morgen, Galater 4, die Verse 1 bis 5. Hier schreibt der Apostel Paulus: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgelegten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Der kleine Prinz Albert, der einmal König Edward VII. Werden sollte, er musste sich den Bestimmungen einer Dienerin unterordnen. All seine Privilegien, seine adlige Herkunft, der Luxus an Gütern, all das Spielzeug, das er hatte, all die Reichtümer im Palast, das Erbe, das ihm eines Tages zusteht, die Krone, die ihm schon angezeigt wurde, all das brachte ihm während seiner Kindheit keine Freiheit zu machen, was er wollte. Nein, er wurde auf die Zeit vorbereitet, an dem er einst die Stellung des Herrschers übernehmen sollte. Aber solange er ein Kind war, wurde er von anderen Autoritäten beherrscht. Ja, eine Gouvernante durfte ihm sagen, was er zu tun hat. Als er erwachsen war und das Erbe antrat, da konnte seine einzige Gouvernante ihm keine Befehle mehr geben. Das wäre ziemlich daneben gegangen, wenn sie dann aufgetreten wäre und sagte: Albert, ab ins Bett. Aber diese Ordnung gilt natürlich nicht nur für Königshäuser, sondern war über viele Jahrhunderte durchaus üblich in reicheren Familien, dass die Kinder während der Jugendzeit von verschiedenen Personen beaufsichtigt wurden. Und es besteht ein großer Bruch zwischen der Zeit der Unmündigkeit, wo man noch heranwächst, wo noch andere die Autorität haben, und der Zeit der Mündigkeit, wo man selber Verantwortung trägt, wo man selber gewisse Entscheidungen zu tun hat. Wir kennen das auch heute noch am ehesten, wenn Jugendliche ihren 18. Geburtstag herbeisehen. Ja, wir haben ja einige Jugendliche und vielleicht zählen sie schon die Tage: Wann ist mein 18. Geburtstag? Dann bin ich endlich erwachsen, dann darf ich einige Entscheidungen selber treffen, dann habe ich Befugnis, etwas zu tun, was ich jetzt noch nicht darf. Paulus spricht hier aber nicht von Einzelpersonen. Es geht ihm hier auch nicht um irgendwelche Erziehungsratschläge, sondern er gebraucht hier ein Beispiel, um zu zeigen, dass es auch in der Geschichte Gottes mit den Menschen und insbesondere mit dem Volk Israel unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Zeiten gab. Im Galaterbrief geht es um das Thema Freiheit. Aber nicht irgendeine Freiheit, sondern um christliche Freiheit. Was ist christliche Freiheit? Und um die christliche Freiheit zu verstehen, müssen wir erst einmal verstehen, welche Rolle und welchen Nutzen das Gesetz Gottes hat. Und in welchen unterschiedlichen Formen und zu welchen unterschiedlichen Anlässen Gott Gesetze den Menschen gegeben hat. Und dem Apostel Paulus geht es darum, den Christen aus Galatien zu erklären, warum sie nicht mehr unter die Zeremonien und Vorschriften des Mosebundes sich begeben müssen, wozu einige jüdisch-christliche Missionare sie drängen wollten. Die gesagt haben, nee, wenn ihr wirklich den Segen Gottes haben wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen und dann müsst ihr euch an die Speisegebote halten. Dann dürft ihr kein Schwein mehr essen und keine Meeresfrüchte und dann müsst ihr euch an all diese Dinge halten, die Gott in seinem Gesetz gegeben hat. Es ist doch das Wort Gottes. Und Paulus sagt, ja, das ist das Wort Gottes. Aber wir müssen nicht nur verstehen, was hat Gott gesagt und was hat Gott nicht gesagt, sondern wir müssen auch die Geschichte Gottes verstehen. Eine Entwicklung, eine Heilsgeschichte. Und hierzu bringt er in seinem emotionalen Brief unterschiedliche Argumente vor. Er berichtet von seinen persönlichen Erlebnissen mit dem auferstandenen Jesus, dann von den Gesprächen mit Petrus und Jakobus, von den Erfahrungen der Galater selbst bei ihrer Bekehrung, von dem Vorbild Abrahams in der Bibel und wie er durch Glauben gerecht gesprochen wurde und nicht durch Gesetzeswerke. Und das alles dient eben dazu zu beweisen, dass die Forderung dieser falschen Lehrer verkehrt ist und weder Jesus und seine Lehre noch das Zeugnis und der Plan Gottes in der Schrift entspricht. Doch zuletzt geht Paulus intensiver auf diesen geschichtlichen Ablauf ein. Wie Gott seinen Heilsplan verwirklicht. Und dabei sind die Bündnisse Gottes von besonderer Bedeutung. Gott hat nicht einfach bei jeder Generation oder in jeder unterschiedlichen Phase wieder bei Null angefangen und gesagt, jetzt muss ich euch das auch nochmal beibringen, so wie jedes Kind erstmal in die erste Klasse geht und so weiter. Und in jeder Generation ist das wieder neu und die Lehrer haben das alle schon mal durchgekaut und machen einfach wieder einen neuen Turnus. So ist es bei Gott nicht ganz. Natürlich geht er auf jeden Einzelnen auch persönlich ein. Manches muss jeder von Neuem und ganz von Anfang lernen. Aber es gibt auch eine Entwicklung in der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen. Die beginnt im Garten Eden und sie endet mit der Wiederkunft Christi. Und hier finden wir eine Entwicklung, auf die Paulus hier eingeht. Was die jüdisch-christlichen Lehrer den Galatern anzeigen wollten, war, dass die höchste Stufe des Verhältnisses zwischen Gott und Menschen durch den Bund Mose, der am Berg Sinai geschlossen wurde, besteht. Also das ist so die absolute Bergspitze. Näher kann man Gott gar nicht kommen, als wenn man in diesem Bund Moses als Teil des Volkes Israel nun Gott begegnen darf. Dann hatten sie ihren Tempel, und die Vorschriften und die Opfer und sie wussten, also jetzt haben wir alles im Leben ist geordnet, alles hat Gott direkt gesagt, was wir tun sollen. Näher können wir Gott gar nicht kommen. Und wer in dieser Ordnung nun an Jesus glaubt, der hat den höchsten Stand erreicht, der hat den vollsten Segen. Doch Paulus sieht das ganz anders. Schon im dritten Kapitel hat er darauf aufmerksam gemacht, dass das Gesetz Moses das jüdische Volk eingeschlossen hat und verwahrt hat, wie ein Erzieher bis zu der Zeit, wo Jesus kommt und der neue Bund des Glaubens aufgerichtet wird. Wir haben es gerade auch gelesen in Galater 3, dass die auf Gesetzeswerke vertrauen, die sind verflucht, sagt Paulus. Das steht selbst in dem Gesetz Mose, dass das nicht der Weg ist, wie wir zu Gott kommen können. Und in dem neuen Bund, den Gott angekündigt hat, sind nun auch die Gläubigen aus anderen Völkern, so wie die Galater. Sie sollen Söhne Gottes sein und Erben der Verheißung. Sie sind mit in dieser Beziehung, in diese Gemeinschaft mit hineingenommen, aber nicht mehr mit den gleichen Regeln, unter dem gleichen Bund wie der Mosebund, sondern eine Zeit des Glaubens, ein Bund der Gnade. Und darauf geht er nun wieder ein und führt es sogar noch etwas drastischer aus in unserem Bibeltext heute Morgen, denn er nennt die Zeit unter dem Mosebund eine Zeit der Unmündigkeit. Und das ist unser erster Punkt, die Zeit der Unmündigkeit. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Über Jahrhunderte, ja von Abraham an bis zu Jesus, waren diejenigen, die den lebendigen Gott kannten und die an ihn glaubten, die waren aus der Nachkommenschaft Abrahams. Das Volk Israel, das Gott auserwählt und denen Gott sich in einer besonderen Weise geoffenbart hat. Er hat sie befreit aus der Sklaverei in Ägypten, hat sie hineingeführt in das Land Kanaan. Und alle die diesen Gott kannten und anbeteten, sie gehörten eben zu diesem Volk, mit ein paar wenigen Ausnahmen, die dann so hinzugekommen sind. Aber schon Abraham hatte ein Versprechen bekommen von Gott, dass einer seiner Nachkommen zum Segen wird für alle Völker. Und dieser Nachkomme den Sieg über alle seine Feinde erringen wird. Die Hoffnung der ganzen Welt ruht also auf diesem kleinen Volk. Auf diesem kleinen Volk der Juden in ihrer ganzen turbulenten Geschichte, die wir in der Bibel lesen können. Und auch die Israeliten, sie warteten auf diese große Erfüllung, auf den König, der ewig herrschen wird, wie es David verheißen wurde, der Segen bringen wird für alle, die sich ihm anschließen und alle Feinde und alle Gegner überwinden wird. Und Paulus weiß, diejenigen, die zu Gott gehören, die haben diese Verheißung, Herr über alles zu sein. Noch mehr als der britische König damals mit diesem weltreichen Imperium, von wo es hieß, dass die Sonne niemals untergeht, ist den Christen verheißen, den Gläubigen, alles ist euer. Die ganze Welt gehört euch. Ihr seid Herr über alles. Warum? Gott hat die gesamte Geschichte der Menschheit, ja die ganze Schöpfung so ausgerichtet und geordnet, dass alles den Erwählten Gottes dienen soll. Die Zeit, in der wir leben, alles dient dazu, dass Gott sein Volk sammelt. In Römer 4 lesen wir, dass Abrahams Nachkomme die Welt erben sollte. Ja, Himmel und Erde hat Gott geschaffen, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben und darin seine Herrlichkeit, Liebe, Gnade und Weisheit zu zeigen. Es ging ihm also bei der ganzen Welt darum, um sein Volk, mit dem er Gemeinschaft haben möchte. Doch die Zeit vor dem Kommen Jesu war eine Zeit des Wartens, noch nicht der Erfüllung, eine Zeit der Verheißung, wo etwas versprochen wurde, wo auf etwas hingerichtet wurde, aber was noch nicht da war. Nicht nur für einzelne Personen, wie es bei der Geburt Jesu, wie wir es lesen von Simeon oder Hanna, die quasi noch so in der letzten Zeit vor Jesu kommen, noch auf den Trost Israels gewartet hatten und dann sich so gefreut haben, als sie das kleine Baby in den Händen hielten. Nein, die ganze Zeit zwischen Abraham und Jesus und insbesondere die Zeit von der Befreiung aus Ägypten bis zum Kommen Christi war eine Zeit des Heranwachsens. Eine Zeit, wo Gott ein Volk formte, aber noch in Unmündigkeit, in einem Stadium der Vorbereitung. Eine Art Ausbildungszeit. Der vorchristliche Zustand ist also eine Zeit, in der auch das Volk Israel noch nicht das Ziel erreicht hat. Und sie hatten sich das so vorgestellt, ja, spätestens mit Salomo, als er so ein großes Reich schon aufgerichtet hat und also einen wunderbaren Tempel und so eine Herrlichkeit da war, so viel Gold angesammelt wurde und Silber und solch eine Herrlichkeit, solch eine Schönheit sich präsentierte. Da haben sie gedacht, oh, das ist der absolute Höhepunkt. Aber dann ging es wieder bergab, bis sie irgendwann sogar zerstreut wurden und von anderen Völkern erobert wurden. Und Gott gibt zu verstehen, nee, das ist nicht mein letzter Plan, nicht mein Ziel gewesen, so einen Zustand wie unter Salomo zu halten, sondern er hat etwas Besseres vor. Und die Zeit auch Israels unter dem Mosebund war eine Zeit, wo Gott ein Volk herangebildet hat. Gott nennt das Volk Israel im Alten Testament meinen Sohn. Aber das Volk Israel war wie ein minderjähriges Kind, das noch von anderen Personen bevormundet werden musste. Und zwar durch das Gesetz Mose, durch diesen Mosebund, mit all diesen Einschränkungen und der fehlenden Freiheit. Alles wurde bestimmt und deswegen sagt Paulus, das Volk Israel unterscheidet sich eigentlich nicht von einem Sklaven. Bei all den Befehlen, bei all den Regeln, bei all dem, woran sie sich halten mussten. Wie so ein Kronprinz, der zwar genug Speise und Kleidung und alle möglichen Spielsachen und materiellen Vorzüge hat, aber nicht das Recht oder die Macht besitzt, unabhängig zu handeln, sondern er ist wie ein Diener im Haus. Wenn du der Erbe eines der größten Unternehmen der Welt bist, mit einem Milliardenumsatz, ja, und du bist aber 12 oder 13 und weißt, okay, wenn ich erwachsen bin, dann werde ich das alles erben, dann werde ich vielleicht ein Mitinhaber. Aber wenn du 12 oder 13 bist, dann sagt der Papa trotzdem, um 21 Uhr geht's ins Bett. Und es unterscheidet sich nichts von anderen Kindern, egal was du für eine hohe Stellung hast. Und Paulus vergleicht nun das Gesetz Mose und den ganzen Bund mit solchen Vormündern und Verwaltern. Der Minderjährige ist in den Händen von Vormündern, die sich um seine Person und seine geistliche Ausbildung kümmern und von Verwaltern, die seinen Besitz verwalten. Und so wurde das Volk, obwohl sie die Verheißung eines großen Segens besaß, dass aus diesem Volk dieser eine kommt, der die ganze Welt erben wird und der König sein wird über alles. Sie waren für lange Zeit in der Knechtschaft des Gesetzes gehalten. Wir lesen hier in Vers 3, so waren auch wir, also wir Juden, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Paulus gebraucht hier eine sehr provokante Sprache. Zunächst einmal meint er mit wir, eben wir Juden, beziehungsweise die aus dem Volk Israel, die wirklich an den kommenden Retter glaubten. Wir erfahren das durchaus in der Bibel, dass es schon Adam und Eva und Abel und Henoch und all die, aber auch Abraham und so einige aus seiner Nachkommenschaft, sie glaubten an den verheißenen Retter. Und sie wurden vor Gott gerecht gesprochen, nicht weil sie so viele Werke getan haben, sondern weil sie glaubten an diese Gnade Gottes. Und trotzdem waren seit der Befreiung aus Ägypten und seit dem Mosebund, waren selbst die zu Gott gehörten, die wirklich an ihn glaubten, die gerecht gesprochen wurden, sie waren trotzdem unter dem Gesetz. Sie mussten sich an all das halten, was Gott geboten hatte. Das wahre Volk Gottes im alten Bund, es musste, bevor Jesus kam, waren auch sie unter diesem System eingeschlossen, das Paulus nun Elemente der Welt nennt. Und das ist merkwürdig. Elemente der Welt. Nun, dieser Begriff wird ganz unterschiedlich verstanden. Zunächst einmal bedeutet es eine Ordnung oder eine Reihe im Sinne von grundlegenden Dingen, die eine Ordnung bilden. Zum Beispiel werden die Buchstaben des Alphabets solche Elemente genannt. Man muss erstmal die Grundlagen lernen. Ja, was ist ein A und was ist ein B und was ist ein C und wie schreibt man das, bevor man lesen und schreiben lernen kann. Das sind sozusagen diese Anfangsgründe, diese grundsätzlichen Dinge, die man erstmal lernen muss. Die Griechen verstanden unter Elemente der Welt, aber auch häufig die vermeintlichen Hauptbestandteile der Schöpfung der Erde. Die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und sie dachten, so vieles an Naturphänomenen und so weiter kommt aufgrund dieser Spannungen zwischen diesen Elementen. Diese oder auch andere Körper wie die Sonne und der Mond oder Planeten wurden auch als Gottheiten angebetet, also als Mächte, die die Welt lenken. Und auch das wurde dann Elemente der Welt genannt. Wahrscheinlich spielen hier auch mehrere Aspekte eine Rolle, aber vor allem geht es Paulus darum, die Situation Israels, die Situation des Volkes Gottes unter dem Mosebund, ist durchaus vergleichbar mit dem Zustand der Heiden, die nur anhand der natürlichen Dinge etwas von Gott erkannten. Und das ist provokant, weil die Juden waren durchaus sehr stolz darauf, dass sie das auserwählte Volk waren, dass Gott sich ihnen in einer besonderen Weise geoffenbart hat durch sein Wort. Aber Paulus sagt nun, die Weise, wie Gott sich geoffenbart hat im Mosebund, diese Gesetze, diese Regeln, die ihr einhalten musstet, das hatte auch etwas sehr Irdisches, sehr Weltliches. Es hat etwas mit den Elementen dieser Welt zu tun und ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, was die Heiden befolgen mussten. Merkt ihr, was das für eine Aufruhr setzen musste eigentlich bei so manchen Juden, bei so manchen Pharisäern, ja, wo man denkt, wie kann der den Mosebund mit Elementen der Welt vergleichen? Aber Paulus, er sieht es so, obwohl das Volk Israel viele Vorteile und Privilegien hatte, so war der Bund vom Sinai doch nicht die Erfüllung der Verheißung, sondern ein Mittel, um auf die Erfüllung hinzuweisen und vorzubereiten. Aber nicht nur die Heiden waren versklavt in ihren natürlichen Bräuchen, sondern sogar wir Juden, sagt Paulus, waren in gewisser Hinsicht gar nicht verschieden von einem Sklaven. In Knechtschaft unter den Elementen der Welt zu sein, steht nämlich im Gegensatz zu dem Zustand, vom Gesetz erlöst zu sein. Was Paulus damit meint, ist, dass der Mosebund nicht die Freiheit und Klarheit brachte, die Abraham versprochen wurde. Ja, das Volk Israel, es wurde befreit aus der Sklaverei in Ägypten und sie bekamen das Land Kanaan und sie erlebten so manchen irdischen Segen. Aber Paulus sagt, das ist noch nicht die Erfüllung. Das ist nicht die Erfüllung der Verheißung. Das ist es noch nicht, im vollsten Sinne, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Wirklich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wirklich seinen Segen zu erleben. In Kolosser 2 gebraucht Paulus genau den gleichen Begriff, wenn er schreibt in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist Christus. In Vers 20 geht es dann weiter, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Was unterwerft ihr euch? Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Mit der Formulierung Elemente der Welt meint der Apostel nicht etwas Sündiges oder etwas Bösartiges, sondern etwas, das irdisch, das sinnlich, das vergänglich ist. Das, was man halt so sehen und anfassen kann und auch diese Verbote, die sich auf das natürliche Leben richten. Unter Mose war dem Volk jede Pflicht genau vorgeschrieben. Nichts blieb im Ermessen der Gläubigen überlassen, was Gottesdienst angeht, alle Vorschriften ganz genau, wie sie arbeiten sollten, wie sie sich kleiden sollten, welche Stoffe sie verwenden durften, was sie genau essen durften, was sie nicht essen durften, was sie tun mussten nach einer Geburt, wie sie geheiratet wurde, wie Krieg geführt wurde, wie der Handel geführt wurde, Steuern, Zehnten, alles wurde ganz genau bestimmt. In allen Bereichen ihres Lebens hatten sie genaue Vorschriften. Und auch die gläubigen Juden, der Überrest, der nach Auswahl der Gnade, wie Paulus es in Römer 11 nennt, die echten Kinder Abrahams, die zu Christus gehörten, die Erben nach der Verheißung waren, sie waren ebenso wie das übrige Volk unter den Elementen der Welt geknechtet. Sie sollten sich an all das halten, aber nicht, um dadurch gerettet zu werden, sondern es war eine Form, ihnen etwas zu lehren, etwas aufzuzeigen. Aber es war noch nicht die Erfüllung. Und so beschreibt der Apostel die jüdischen Ordnungen in Bezug auf ihre fleischliche und zeitliche Natur als eine Knechtschaft unter den Elementen der Welt. Die Segnungen und die Flüche unter dem Mosebund, sie waren zeitlich. Sie waren irdisch. Ist euch das schon aufgefallen? Und manchmal verwirrt uns das oder verführt uns das auch als Christen, hier irgendwie falsche Bezüge zu machen. Das Land Kanaan zu besitzen gehörte zu den Segnungen, eine reiche Ernte, Früh- und Spätregen, ein Erbteil im Land und Nachkommen, dem man es vermachen kann. Das waren alles solche Segnungen. Und wer das hatte, der war gesegnet. Und wem das fehlte, wer keine Kinder bekommen konnte oder wer krank wurde oder dessen Ernte missriet, oh, das war ein Fluch von Gott. Dann stimmte da vielleicht etwas nicht. Oder man fühlte sich fern von Gott. Alle Verheißungen, die an den Gehorsam waren, an diesen Gehorsam geknüpft, waren fleischlich. Ja, wenn ihr alle gehorsam seid, dann wird Gott das Land segnen. Dann werdet ihr reiche Frucht tragen. Aber wenn das Volk sich von Gott abwenden würde, dann würde er das Land schlagen mit Krankheit und Plagen und mit Feinden, die das Land erobern. Es war alles bedingt an den Gehorsam oder Ungehorsam. Später bedingt an dem Gehorsam oder Ungehorsam des Königs. Und dementsprechend waren auch alle Vorrechte, die das Volk Israel auszeichnete, fleischlicher, zeitlicher Natur. Ihre Erlösung war die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Das Manna in der Wüste und das Wasser aus dem Felsen, das hat ihr Leben erhalten, aber nur für eine gewisse Zeit. Es verhinderte nicht, dass sie einst zum Staub zurückkehrten. Die Beschneidung am Fleisch markierte die Zugehörigkeit zum Bund, aber sie hat nicht die Herzen beschnitten. Sie mussten reine Speisen essen, aber das, was den Menschen unrein macht, ist laut Jesus nicht das, was in den Bauch hineingeht, sondern was aus dem Herzen herauskommt. Ihre Priester konnten nicht weiter dienen, weil alle Priester irgendwann gestorben sind. Und der Nächste in der Reihe musste dran. Die Einsetzung des Priestertums erfolgte nach einer fleischlichen Satzung. Ja, immer der älteste Sohn wurde dann der Nachfolger. Ihre Opfer heiligten nur zur Reinigung des Fleisches, heißt es im Hebräerbrief. Aber sie konnten niemals Sünden wegnehmen oder die Gewissen reinigen. Die eherne Schlange, die Mose aufgerichtet hat, sie heilte den Biss der feurigen Schlangen, dieser Giftschlangen, die in der Wüste waren, aber nicht den Biss des Teufels, der alten Schlange. Ihr Erbe war ein Land, in dem Milch und Honig fließen, aber nicht das ewige Himmelreich, wo das Wasser des Lebens fließt. Bei der Belehrung von Kindern ist es nötig, ständig an die Sinne zu appellieren. Ja, wenn wir ein zweijähriges Kind auf dem Schoß haben, dann holen wir nicht diese dicke Enzyklopädie und fangen mal an, irgendwie irgendwas Technisches vorzulesen, sondern wir fangen an mit Bilderbüchern. Ja, irgendwie schön farbig und kontrastreich mit schönen Bildern. Häufig sogar mittlerweile irgendwas, wo man was fühlen kann, ja, wie fühlt sich der Fell einer Katze an oder sowas und man hört vielleicht sogar, wie es Miau macht. Und so werden bei Kindern, appelliert man an die Sinne. Sie lernen erst mal etwas durch Fühlen, durch Sehen, durch Hören, bis sie irgendwann etwas Theoretisches verstehen. In ähnlicher Weise wurde die Gemeinde im kindlichen Zustand der Kirche durch symbolische Darstellungen, durch äußere Dinge gelehrt und erzogen, um auf die tieferen Wahrheiten, um auf das geistliche Reich hinzuweisen. Dem alttestamentlichen Gottesdienst fehlte es nicht an einem geistlichen Sinn. Wenn wir das lesen, merken wir, jetzt verstehen wir, sozusagen hier bildlich dargestellt, was in der geistlichen Realität, was Christus vollbracht hat, dass er in das himmlische Heiligtum eingegangen ist, dass er mit seinem Blut all unsere Sünden reinigt. Und wir sehen das in dem alttestamentlichen Gottesdienst wie so ein Bilderbuch dargestellt. Aber der alttestamentliche Gottesdienst hatte nicht diese Kraft und Wirksamkeit. Es sollte etwas veranschaulichen, aber der wahre Körper ist Christus. Paulus sagt, ja, so wie ein Schatten, er zeigt so einen Umriss, er zeigt eine Form, man kann etwas schätzen davon, oh ja, ich weiß jetzt so in etwa, wie es aussehen wird. Aber mit einem Schatten kannst du dich nicht unterhalten, ein Schatten kann dich nicht umarmen, ein Schatten kann dich nicht heben oder führen. Christus ist der, ist der wahre Leib, der wahre Körper, die wahre Substanz, die wahre wirksame Kraft. Also all das war ein Vorbild, ein Schatten, ein Muster auf das eigentliche, geistliche, ewige. Aber die ganzen Gebote und Verbote, die dem jüdischen Volk im Besonderen aufgetragen wurden, sie beschränkten sich eben auf die Elemente der Welt. Auf elementare Lehren, auf materielle, sinnliche, formale Dinge, die nur ein Hinweis waren auf das Geistliche und Eigentliche. So hatte das Volk Gottes in der Unmündigkeit wie so Umrisse der geistlichen Wahrheit, wie so einen Schatten von dem Wirklichen. Das Königreich Israels war, obwohl es sich von allen anderen Königreichen unterschied, dennoch ein Reich von dieser Welt. Und als Jesus gekommen ist, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes, das Reich Christi ist ein geistliches Reich. Nicht beschränkt auf all diese irdischen Dinge, auf irdische Segnungen und irdische Strafen. Mit dem Bund Mose wurde ein Modell oder zumindest ein Schatten des himmlischen, des geistlichen, des ewigen Reiches Christi gegeben, woraus wir viel lernen dürfen. Und deswegen haben wir auch das Alte und das Neue Testament und dürfen davon profitieren, sollen daraus lernen. Aber wir müssen gleichzeitig verstehen, es gibt hier eine Entwicklung. Und wir sind nicht einfach wieder zurückversetzt und müssen versuchen, all das wieder eins zu eins zu übertragen. Der alte Bund ist nicht die Erfüllung, nicht die Freiheit, nicht das Erbe der Gläubigen. In Apostelgeschichte 15, da gesteht der Apostel Petrus, als er über die Bekehrung der Heiden spricht, in Apostelgeschichte 15, Vers 10, nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger, also aus den Heidenvölkern, zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene. Er nennt es ein Joch. Sieht man heutzutage nicht mehr so oft, aber früher hat man keine Traktoren gehabt, sondern Ochsen, und die wurden durch so ein Joch an den Pflug gespannt. Das heißt, wie so ein Dienst, ein Knecht, wurde man eingespannt unter ein Joch und musste etwas tragen, etwas führen, was jemand anderes bestimmte. Und Petrus sagt, wir konnten es gar nicht halten, wie wir es auch heute Morgen gehört haben. Das Gesetz ist so, dass wir verstehen müssen, wir können es nicht halten. Das ist nicht die Weise, wie wir Segen von Gott bekommen. Es ist eine Vorbereitung darauf, dass wir verstehen, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade. Und so sammelt Gott sich sein Volk, so bereitet er sein Volk vor, auch durch die Geschichte hindurch, dass sie merken, wir brauchen einen Retter. Einen Retter, der uns nicht nur äußerlich irgendwie einen Wohlstand gibt oder Sicherheit oder Frieden. Wir brauchen einen Retter, der unser Herz verändert, der unsere Sünden vergibt. Nicht nur äußerlich, so dass wir am Gottesdienst teilnehmen dürfen, weil wir irgendwas Falsches angefasst haben, sondern innerlich, weil unsere Gedanken und unser Wille und unsere Einstellung zu verkehrt sind, zu gottesfern waren. Ja, das Gesetz Gottes im Mosebund war gut und heilig, aber dennoch nicht der Weg zur Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen. Sondern es war ein Joch, das die Menschen nicht tragen konnten, um so zu erkennen, was sie für einen Retter brauchen und was für ein Retter das sein muss. Zweitens, die Zeit der Erfüllung. Paulus schreibt hier in Vers 4 und 5, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Zeit der Unmündigkeit unter dem Gesetz Mose war von Anfang an zeitlich begrenzt, und zwar nach dem Plan Gottes. Er hat nicht gesagt, oh ja, so will ich es gerne halten. Und dann hat er gedacht, ah, jetzt ist es doch schief gegangen, die Menschen haben sich nicht daran gehalten. Sondern von Anfang an war geplant, dass diese Zeit unter dem Mosebund eine Frist hat. Paulus nennt es hier in diesem Beispiel, er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Und so hat auch Gott selbst eine Frist gemacht, einen Zeitpunkt, bis wohin diese Ordnung bestehen sollte. Das Volk Gottes sollte nicht erben, wenn der Vater verstirbt oder etwas Unvorhersehbares eintritt, sondern der Zeitpunkt wurde von dem Vater bestimmt und festgelegt, im Vorhinein. Und diese Tatsache müssen wir immer wieder uns neu bewusst machen. Gott hatte von Anfang an, ja, sogar noch bevor er die Welt geschaffen hatte, einen Rettungsplan, ein genaues Konzept, einen ganz bestimmten Vorsatz eingesetzt, wie er die Menschen retten wird. Und wie er sie zur Gemeinschaft mit sich selbst führen will. Und diesen Plan hat Gott niemals geändert. Manchmal lesen wir in der Bibel und denken, oh, jetzt ist das schief gegangen und das schief gegangen. Und es wirkt fast so, als gäbe es immer wieder einen neuen Weg, einen neuen Plan. Aber Gott hat all diese Wirrungen, all die scheinbaren Rückschläge, Fehler und Sünden der Menschen, all die Umwege und scheinbaren Irrwege, hat er alles mit eingeplant. Und er hat seinen Plan, seinen Rettungsweg niemals verlassen, sondern jeden einzelnen Tag darauf hingearbeitet. Gott führt seinen Plan genau aus und er sagt nie, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Planänderung. Bei uns passiert das, oder? Dann sind wir auf der Arbeit, machen ein Projekt und irgendwann merken wir, oh, schiefgegangen. Mein Plan war falsch. Oder die Umstände haben sich geändert. Ich muss irgendwie etwas korrigieren. Gott muss seinen Plan nicht korrigieren. Er führt alles aus, genau nach seinem Zeitplan. Das hat er geplant und über die Jahrhunderte, ja über Jahrtausende, hat er sein Heil Stück für Stück vorangebracht. Und Teil davon war, dass das Volk Israel für eine bestimmte, aber begrenzte Zeit von allen anderen Völkern getrennt sein sollte und sie unter ein Gesetzessystem gesetzt wurden, das alle Bereiche des Lebens eingeschlossen hat, um so über Generationen hinweg auf die Zeit vorzubereiten, wenn der eine Retter kommt, der eine besondere Nachkomme Abrahams durch den Segen zu Menschen aus allen Völkern und Nationen kommen soll. Der Mosebund lehrt die Gläubigen auf bildhafte Weise vieles über das von Gott geplante Heil. Und deswegen ist es auch für uns heute von einem großen Nutzen. Aber es hatte keine wirksame Kraft zur Vergebung oder zur Rettung der Seelen an sich, sondern ist eine Vorstufe für die wahre Erlösung. In Hebräer 9, Vers 9 und 10, da schreibt der Autor über die Stiftshütte: Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur, neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Der Hebräerbrief, er betont hier im Grunde das Gleiche, was Paulus auch sagen will. All diese Zeremonien, diesen alttestamentlichen Gottesdienst, es war etwas Fleischliches, was aber auf etwas Besseres, auf eine bessere Ordnung, auf eine geistliche Ordnung hinweisen soll. Auch im Alten Testament sind alle Gläubigen nur gerettet worden, weil sie ja auf den vertrauten, den Gott senden wird, den Retter, der in Gnade vergibt. Und die Opfertiere, all das Blut, was vergossen wurde, es hatte nicht die Wirksamkeit, sie wirklich ihre Sünden zu retten, aber es zeigte auf, es muss jemand sterben, damit ich gerettet werden kann. Meine Sünde verdient den Tod. Gott ist ein heiliger Gott, wo ich nicht einfach so hinzutreten kann. Hier muss etwas, es muss eine Erlösung stattfinden. Aber all diese Wirksamkeit, die echte Ordnung, findet erst statt durch Jesus Christus, durch sein Opfer, als er gekommen ist, worauf die ganze Zeit hingewartet wurde. Es sollte eine Zeit kommen, wo eine richtige oder bessere Ordnung kommt, die eben nicht fleischlich, äußerlich, irdisch gebunden ist. Und nun schreibt Paulus, als aber die Fülle der Zeit kam. Ihr kennt doch so eine Sanduhr, oder? Manchmal braucht man die noch zum Zähneputzen oder sowas, oder weil es ein bisschen hübscher aussieht als manche automatische Uhr. So eine Sanduhr, sie wird umgedreht und dann fällt ein Sandkorn nach dem anderen aus dem oberen Behälter in den unteren Behälter. Und es ist genau abgestimmt, wie lange der Sand braucht. Der ist extra so fein, es wurde alles gemessen, dass man genau wissen kann, ah ja, wenn ich diese Sanduhr umdrehe, in 15 Minuten genau ist der Sand aus dem oberen Behälter in den unteren Behälter. Oder eine Stunde oder je nachdem, wie groß die Sanduhren sind. Und so verlief auch seit Beginn der Zeit mit der Schöpfung des Himmels und der Erde eine göttliche Sanduhr. Und jeden Tag fiel ein weiteres Körnchen über Jahrtausende. Und genau zu der von Gott vorher bestimmten Zeit, ja exakt nach seinem Zeitplan, war der untere Behälter voll und der obere Behälter leer. Die Zeit war angefüllt. Die Fülle der Zeit ist gekommen. Das letzte Körnchen ist heruntergefallen. Und was passiert in der Fülle der Zeit? Vielleicht denken wir, als die Zeit voll war, war das Volk Israel reif genug, gehorsam genug, verständig genug, stark genug, erfahren genug für den nächsten Schritt. Jetzt kann ich dir mehr Verantwortung zutrauen. Nein, nein, es war der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hatte, seinen Sohn zu senden als Retter der Menschen. Warum hat Gott denn Christus nicht schon früher gesandt? Warum nicht noch zu Lebzeiten von Adam und Eva? Warum nicht nach der Sintflut, zu Zeiten Noahs oder in den Tagen Abrahams? Die Bibel schweigt hierzu. Doch was wir erfahren ist, dass Gott sich eine Schar von Menschen erwählt hat, die er in der Zeit retten will. Er hat es bestimmt, seine Auserwählten zu sammeln und zu retten. Und dass er auch die Zeiten und die Mittel bestimmt hat, wann und wie er seine Auserwählten in Christus retten will. Was die Geschichte Israels betrifft, so war es nach Gottes Plan scheinbar weise, dass die Juden erfahren mussten, wie sie den Mosebund vielfach gebrochen haben. Bei all diesen Anweisungen, bei all dem, was Gott von ihnen verlangte, wo sie wissen konnten, das ist keine Spekulation, das ist genau das, wir haben das hier schwarz auf weiß geschrieben, das ist das, was Gott von uns verlangt. Und in keiner einzigen Generation haben sie es gehalten. Sodass sie am Ende genau den Fluch bekamen, den Gott angedroht hatte, ja, schon angekündigt hat, noch bevor sie ins Land kamen, dass Feinde sie erobern werden, dass sie aus ihrem Land vertrieben werden, dass Gott sie richten wird. Und diese demütigende Erfahrung war notwendig, dass sie gemerkt haben, wir können ja in unserer eigenen Kraft gar nicht so leben, wie es Gott gefällt. Sie wurden verschleppt in andere Länder, sie haben ihren Erbteil verloren. Aber es gibt auch, und das ist wichtig auch für die geistliche Entwicklung, dass wir verstehen, oh ja, wir brauchen einen Retter, der uns nicht nur ein bisschen Motivationsreden gibt oder ein paar Tipps, wie wir das Gesetz noch besser halten können. Wir brauchen jemanden, der unsere Herzen ändert. Aber es gibt auch einige interessante zeitgeschichtliche Faktoren, die sehr zur Ausbreitung des Evangeliums beigetragen haben im ersten Jahrhundert. So gebrauchte der Herr in seiner Vorsehung die enorme militärische und politische Ausbreitung des Römischen Reiches. Im ganzen Mittelmeerraum bauten die Römer Straßen und Wege. Warum? Ja, für ihre Soldaten und für den Transport und für den Handel. Aber auf genau diesen Straßen, die die Römer gebaut hatten für ihren Machthunger, gingen dann auch die lieblichen Füße der Freudenboten, die das Evangelium von Jerusalem aus bis an die Enden der Erde brachten. Und Gott gebrauchte die griechische Kultur, die seit Alexander dem Großen sich breit gemacht hat in dem ganzen Gebiet, sodass überall die griechische Sprache gesprochen wurde. Bei den Händlern und über die Landesgrenzen hinaus, bei all den Völkern, sie hatten eine internationale Sprache. Griechisch wurde überall verstanden. Die Sprache, die der Geist Gottes in der der Geist Gottes die Schriften des Neuen Testaments eingegeben hat, sodass es alle in kürzester Zeit lesen und verstehen konnten. Durch die Zerstreuung der Juden gab es in allen Ländern jüdische Synagogen und Gemeinschaften, in denen das Wort Gottes gelesen wurde. Die wurden oft die Geburtsstätten der ersten christlichen Gemeinden. Und schließlich herrschte mit dem augustinischen Frieden eine relative Sicherheit, die es ermöglichte, innerhalb des römischen Imperiums zu reisen und das Evangelium bekannt zu machen. Ob diese oder andere Faktoren in Gottes Vorsatz eine Bedeutung hatten, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass in Jesus Christus der Sohn Gottes Mensch wurde. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir werden, wenn Gott es erlaubt, nächsten Sonntag noch weiter über diesen Vers nachsinnen. Doch was wir hier sehen ist, dass Jesus der Grund ist, dass Menschen aus dem Volk Israel wahrhaftig Söhne Gottes werden können. Nicht aufgrund ihrer Abstammung oder ihrer eigenen Gesetzestreue, ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern weil Gott seinen Sohn in die Welt sandte, der Mensch wurde, nämlich von einer Frau geboren. Der Sohn Gottes wurde ein Sohn von Menschen. Er nahm die Stellung, die Position von uns Menschen ein. Er erfüllte das Gesetz, das wir so vielfach übertreten und gebrochen haben. Und all das, damit er Menschen loskauft, die vom Gesetz verklagt waren, die kein Recht hatten, Erben Gottes zu sein, weil sie es nicht verdient haben. Jesu Kommen ist der Beginn einer neuen Zeit nach Gottes Plan. Die ganze Heilsgeschichte, sie zielte auf sein Kommen. Das ist die Fülle der Zeit. Das ist der große Wendepunkt. Das ist, worauf diese göttliche Sanduhr hingezielt hat. Weil er Mensch geworden ist, um unser Stellvertreter zu werden. Weil er das Gesetz erfüllt hat, worin wir versagt haben. Weil er am Kreuz gestorben ist, um mit seinem Leben uns von dem Fluch und dem Tod loszukaufen. Darum allein beginnt nun eine neue Ordnung. In ihm finden wir einen neuen Bund der Gnade. Jesus hat einen Bund aufgerichtet. Der alte Bund ist abgetan. Der Bund Mose hatte seinen Zweck erfüllt. Er war befristet, denn die Fülle der Zeit ist gekommen. Und wir leben aus dieser Fülle. Er bringt die wahre und ewige Erlösung. Er ist die Speise, die das Leben für immer sichert. Er ist die Quelle des Lebens. Er gibt das Wasser, das bis in das ewige Leben hineinquillt. Er ist der Priester, der in der Kraft des ewigen Lebens sich beständig und ohne Unterlass für uns verwendet, weil sein Blut wahrhaftig unsere Sünden bedeckt und vergibt. Israel und all seine Einrichtungen waren ein Schatten der zukünftigen Güte, ein Muster für die geistlichen Segnungen in Jesus Christus. Und wir leben in einer Zeit, in der wir diese Offenbarung der Heilsgeschichte Gottes in solch einer Tiefe erfassen dürfen. Denn Christus ist gekommen. Der, worauf all die Zeit hingerichtet wurde. Alles hat sich danach gesehnt. Alles wurde danach bestimmt. Und er hat eine neue Ordnung aufgerichtet. Wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern, um zu Gott zu beten. Wir müssen keine Opfer bringen. Wir haben ein ganz anderes Maß an Freiheit, weil es nicht um das Äußere allein geht, sondern weil der Herr uns seinen Geist gegeben hat und uns ein neues Herz schenkt und unseren Sinn ändert und ein Volk sammelt aus allen Nationen. Nicht nur ein politisches Volk, sondern ein geistliches Volk, die Gemeinde des Herrn, die geistlich verbunden ist. So wollen wir drei kurze Anwendungen daraus nehmen. Zum einen, sehne dich nicht zurück. Es sagte mir mal ein Mann, er wünschte, er würde in der Zeit der Propheten des Alten Testaments leben. Ich fragte ihn, huch, warum? Nun, sie haben Gott so mächtig erlebt, so viel von ihm gesehen. Und das wünschte ich mir auch. Und ich sagte zu ihm, verstehst du nicht, dass wir in Christus viel mehr sehen und verstehen? Jesus selbst sagte, viele Propheten und Könige haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Oh, wir müssen verstehen, wir sind selber noch so geprägt, dass wir die Geschichten aus dem Alten Testament lesen und sagen, oh, das sind tolle Geschichten, ja, die sind spannend auch für Kinder und wir haben dann unsere Lieblingshelden. Wir müssen verstehen, wie wertvoll die Fülle der Zeit ist. Was für einen Umbruch Christus mit sich gebracht hat. Wie viel höher und stärker und besser er ist und wie viel tiefer er uns hineinführt in die Gemeinschaft mit Gott. Zuletzt hat Gott gesprochen in seinem Sohn, heißt es in Hebräer 1. Oh, was für ein Privileg. Wir müssen nicht mehr in den kindlichen Bilderbüchern lernen, sondern Gott hat seinen Heilsplan nun völlig dargelegt, in wunderbarer geistlicher Tiefe uns offenbart. Hier finden wir die Gewissheit unseres Heils. Hier verstehen wir, warum wir wirklich Kinder Gottes heißen dürfen und eine lebendige und ewige Hoffnung haben können. Aber zeigt sich das auch unter den Christen? Zeigt sich das unter uns? Johannes Calvin, er sagt über diese Verse, das ist eine mächtige Ladung gegen die römisch-katholischen Zeremonien. Sie sollen den Unwissenden helfen, meinen sie. Aber es war während der Unmündigkeit. Und er fragt dann in Bezug auf diesen äußerlichen Gottesdienst, ihr kennt vielleicht diesen römisch-katholischen Gottesdienst mit all den Zeichen und dem Rauch und all diesen äußeren Dingen, bildlichen Dingen, was dann viel wichtiger ist als irgendeine Wortverkündigung. Und Johannes Calvin fragt, sind die römischen Katholiken nun Kinder oder erwachsene Männer? Wir finden diese starke Betonung auf das, was man sehen, was man riechen, was man anfassen, was man spüren, emotional fühlen kann, aber nicht nur in der römischen Liturgie, sondern auch bei vielen Freikirchen, die den Gottesdienst zu einer Unterhaltungsschau machen können, die etwas erleben wollen, was für den fleischlich gesinnten Menschen attraktiv ist, was schön ist. Aber dann sitzt da jemand, der hat Hunger nach geistlicher Speise und er geht leer nach Hause. Als natürliche Menschen sind wir geistlich tot, sagt die Bibel. Aber wir sind sehr geübt darin, nur das Irdische, das Sinnliche, ja die Elemente der Welt zu sehen und zu kennen. Aber wenn du zu Christus gehörst, übe dich darin, Gefallen zu finden an der geistlichen Realität. Augen zu haben, zu sehen, was Christus mit sich gebracht hat. Was du vielleicht nicht auf deiner Zunge schmecken kannst, aber doch in deinem Herzen mit Jubel dich daran freuen kannst. Sehne dich nicht zurück. Stell dir vor, das Volk Israel an der Grenze zu Kanaan und sie sagt, ach, eigentlich hat uns die Zeit in der Wüste ganz gut gefallen. Es gab regnete Manna vom Himmel und manchmal kamen Wachteln noch dazu, die eine Bruchlandung hingelegt haben. Und eigentlich würden wir wieder zurückgehen und nochmal 40 Jahre durch die Wüste laufen. Nein, wir sollen diesen erkennen, wie wertvoll es ist, dass Gott voranschreitet und uns hineinführt in sein Heil. Eine zweite Anwendung ist diese Schätze, die Freiheit. Der Mosebund hatte Regeln für alles im Leben. Da war fast nichts ausgenommen. Und Paulus nennt es eine Knechtschaft, die etwas aufzeigen sollte, aber die nicht den Christen bestimmen soll. Nun, leider neigen wir von Natur aus dazu, zu meinen, wir könnten durch unsere Werke, durch unseren Gehorsam, durch unsere Frömmigkeit, durch unsere geistlichen Übungen, durch unsere Treue, durch unsere guten Gewohnheiten uns den Segen Gottes verdienen. Und wir ziehen gedanklich immer wieder zurück in den Mosebund, der aber nicht dazu gegeben war, zu sagen, ja, hier findet ihr die Gewissheit eures Heils, sondern hier erkennt ihr, dass ihr Sünder seid und einen Retter braucht. Jesus kommt, um uns zu zeigen, er allein ist unsere Heilsgewissheit. Glaube an den Herrn Jesus, vertraue auf seine Gerechtigkeit, auf seine Erlösung, auf seine Kraft zur Bewahrung. Schaue nicht auf dich, auf das, was du alles vollbringst, auf all das, worin du dich unterscheidest von deinen Geschwistern, was du so viel besser machst als die anderen. Schätze die Freiheit, die er bringt. Gerade als konservative Christen neigen wir schnell dazu, alttestamentliche Gesetze auf die Gemeinde zu übertragen oder sogar neue Regeln zu setzen, um unseren Stand vor Gott noch mehr abzusichern. Aber deswegen ist es so wichtig für uns, die Heilsgeschichte Gottes zu verstehen, die Bibel in rechter Weise auszulegen. Nicht nur, das hat Gott gesagt, sondern auch, in welcher Zeit und zu welchem Zweck hat Gott es gesagt? Und wie bezieht sich das auf Christus? Wie erfüllt es sich in Christus? Es ist so wichtig, die Heilsgeschichte zu verstehen und wovon uns Christus befreit hat, um auch das Gesetz Gottes in rechter Weise zu gebrauchen und nicht in eine neue Form der Knechtschaft zu verfallen. Das ist das, worum es Paulus hier im Galaterbrief, warum er so vehement und auch so emotional darum kämpft. Und zuletzt, nutze die Freiheit recht. Der besagte König Edward VII., er hat als Erwachsener, als Regent, seine Freiheit ohne Gouvernante nicht zum Guten gebraucht, sondern er war bekannt für seine sündigen Ausschweifungen und Lüste. Christus hat uns nicht befreit, dass wir in der Sünde leben sollen, sondern er verändert unser Herz, unseren Sinn, unseren Willen, so dass wir das, was ihn ehrt, was ihm wohlgefällt, was wir unter anderem auch durch die Schrift, auch durch das Alte Testament, neu vor Augen geführt bekommen, worum es Gott geht, was ihm gefällt, dass wir das gerne tun wollen. Dass wir selber eine Sehnsucht haben, so möchte ich leben, Gott. Hilf mir, diese Sünden, diese falschen Neigungen zu überwinden. O Herr, ich möchte vor dir so leben. Aber nicht wegen den äußeren Gesetzen und Strafen und Drohungen, die dazu zwingen und die uns dazu schlagen und prügeln, sondern weil wir ein neues Herz haben. Zeige mir, Herr, wie ich vor dir leben kann. Nicht um mir den Himmel zu verdienen, sondern weil ich dir dankbar bin für deine Rettung, für das Heil in Christus. Wer die Schule mit einem guten Abschluss beendet, manche sind vielleicht schon kurz davor, die müssen vielleicht nicht mehr lesen lernen, so wie der Lehrer es vorgibt. Ich kann mich erinnern, dann gab es dann immer Aufträge, ja, jetzt müsst ihr in diesem Buch lesen, Kapitel 3 bis 16, und man denkt, oh, muss ich wirklich? Und wer die Schule abschließt, der muss nicht mehr irgendwelche, so ein Lesepensum ausführen, oh ja, dieses Buch muss ich bis zu diesem Zeitpunkt durchgelesen haben und vielleicht sogar noch eine Zusammenfassung schreiben von dem, was ich gelesen habe. Nein, es ist eine neue Freiheit. Aber wer aus der Schule geht und sagt, so, ich rühre nie wieder ein Buch an. Ich brauche mein Leben lang nicht mehr zu lesen. Der hat nicht verstanden, wozu diese Ausbildung da war. Was für einen Zweck es hatte, dass man auch durch zu manchen Leseübungen gezwungen werden musste. Was für einen Vorteil es hat. Und so lasst uns den Herrn ehren. In der Erkenntnis und Freude christlicher Freiheit. Aber mit Wertschätzung und dem Nutzen der ganzen Heilsgeschichte Gottes und seiner ganzen Offenbarung in der Schrift, die uns nützlich ist. In 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es, alles dies aber, er spricht hier von dem Volk Israel, wie sie durch das Schilfmeer gegangen sind und durch die Wüste, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Aber wir leben in einer neuen Zeit seit Christus. Und wir können etwas lernen aus dem, wie Gott mit dem alttestamentlichen Volk umgegangen ist. Aber wir dürfen auch verstehen, in Christus haben wir eine neue Realität, ein neues Reich, eine neue Form der Segnungen, eine neue Erkenntnis, eine neue Freiheit, eine andere Klarheit. Und in dieser Erkenntnis Und in dieser Dankbarkeit und in dieser Form der Anbetung gegenüber Gott wollen wir ihn ehren und für ihn leben und ihm dienen. Dazu segne uns Gott. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir danken dir dafür, dass du auch deine Knechte bestimmt hast, dein Wort aufzuschreiben und zu erklären, sodass selbst wir über Jahrhunderte und Jahrtausende später noch einen Nutzen davon haben. Und Herr, wir erkennen und die Probleme und Versuchungen, obwohl die äußeren Umstände so anders sind, sind doch so ähnlich, Herr. Dass wir auch als Christen immer wieder dazu neigen, in einer falschen Weise uns nach Gesetzen und Regeln zu halten, weil wir meinen, wir könnten doch in eigener Kraft etwas vor dir verdienen oder unser Heil absichern. Aber Herr, wir bitten dich, dass du uns ein Recht hineindringen lässt in eine Erkenntnis von deiner Heilsgeschichte, wie du Stück für Stück etwas aufgebaut hast, etwas uns gezeigt hast, aber auch wie du es vorangetrieben hast und erfüllt hast in Christus Jesus. Hilf uns zu verstehen, was die christliche Freiheit bedeutet, dass wir in dieser Freiheit leben, aber sie auch nicht missbrauchen zur Schande und zur Sünde. O Herr, wir bitten dich, erleuchte unseren Geist, unseren Sinn, unseren Verstand. Erwecke unser Herz neu, dass wir in Liebe zu dir, in Dankbarkeit und in Erkenntnis vor dir leben und dir dienen. Wir bitten dich, Herr, um deinen Segen und deine Gnade. Amen. So schließen